Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
So, Knopf ist gedrückt. Chef sagt, ich soll anfangen.
Sehr gut, dann fangen wir doch an.
Herzlich willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, Episode 21. Und wir sind heute wieder im Weinkorb in Korb, weil hier über einige Hügel hinweg in Stuttgart ist die Arbeitsschutzmesse. Und ich habe hier am Tisch Andreas Bruckmoser und von Adressis. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo Dietmar.
Ja. Dank dir fürs Kommen. Ich habe aufs Handy geguckt und erstmal unflätige Worte gelassen, weil als ich das recherchiert habe, war man angeblich von der Messe in 30 Minuten hier.
Und, fast.
Also ich habe irgendwie 52 gebraucht und fand das schon mal ziemliche Katastrophe.
War bei mir auch so. Also richtig schön in den Abendverkehr reingekommen, aber ja, wir haben es beide geschafft.
Ja, und wir haben uns dann noch bei einem Gläschen Wein hier in der Vinothek Weinkorb so ein bisschen, sind wir runtergekommen und haben vor allen Dingen auf unser Publikum gewartet. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau.
Ja, der S2 Verlag mit Stefan Berchtold, mit Camillo Kluge, und mit Klaus Engstler, einem neuen Mitarbeiter, den wir bald haben werden, sind heute unser Publikum hier. Also ist fast Live-Podcast.
Perfekt.
Also wir sind einer mehr im Publikum als auf der Bühne.
Ja.
Das ist noch ein ganz gutes Verhältnis. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ihr seid Wiederholungstäter bei Adresis. Das finde ich total klasse. Ihr wart absolute Pioniere. Ich musste wirklich runterscrollen auf Spotify. Ihr wart in Episode 4. dabei.
Ist schon eine Weile her, genau. Ja, Nicole, meine Kollegin Nicole und Michael.
Genau, und das ist aber auch genau unser Thema heute. Ist schon eine Weile her. Also eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig, hier ist anderthalb Jahre, aber ich glaube einfach, bei euch passiert so viel, dass ja gemeinsam die Idee entstanden ist, anderthalb Jahre, boah, das ist ein Universum, lass uns mal wieder reden.
Genau.
Ja. Und bevor wir reden, Andreas, sei so nett und sag ein paar Sätze zu deiner Person.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Dietmar, nochmal danke, dass wir heute nochmal hier sein dürfen beim Podcast. Freut uns wirklich sehr. Ist schon länger her, dass Adresis mit dir quatschen durfte. Und ja, auch andere Personen. Also ich bin der Andreas. Ich bin im Vertrieb bei Adresis, bin für die Dachregion zuständig, bin 38 Jahre. Und habe eigentlich den Vertriebsaufbau von Anfang an bei Adresis begleitet.
Du bist auch nicht so lange dabei, ne?
Wie man sieht. Ja und nein.
Ja und nein, erzähl mal.
Es sind jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Also es werden jetzt
keine Zahlen, keine Details, aber
genau,
sag
es werden vier Jahre im Jänner, glaube ich.
Im
schon.
Ernst?
Ja,
aber warum habe ich dich da nicht angetroffen, als ich da war?
Ja, der Vertrieb muss immer unterwegs sein. Das ist so ein Credo. Und wenn der Vertrieb im Büro ist, dann stimmt was nicht. Also okay. dann muss er entweder irgendwie was aufarbeiten oder ja, er hat keine Termine bekommen.
Okay. Dann war also damals die Welt in Ordnung, weil ich dich nicht getroffen habe in Salzburg.
Genau, ich kann mich an den Podcast erinnern, habe ihn dann irgendwo online angehört, aber wir haben uns in Salzburg nicht getroffen, genau.
Aber jetzt kennen wir uns ja, genau. Gott, was soll's. Was hast du gemacht, bevor du zu Adresis kamst?
Ja, eigentlich komme ich aus einer komplett anderen Branche. Also ich war in der Dental- und Medizinbranche tätig. Für ein Unternehmen in Salzburg sind Hersteller von Dentalgeräten, Medizinprodukten und da war ich zum Schluss auch im internationalen Vertrieb.
Mhm. Da hast du mehrere Stationen da gemacht.
Genau, also ich habe mich da eigentlich, ich komme von der Ausbildung her, bin Maschinenbauer, habe da Schule gemacht, habe dann ganz klassisch in der Entwicklung begonnen, habe aber dann eigentlich relativ schnell bemerkt, dass so jeden Tag am Computer sitzen gar nicht meins ist. Dass ich lieber gern mit Leuten unterwegs bin, spreche. Und da bin ich dann sukzessive von Entwicklung dann Richtung Account Management gegangen und immer mehr Richtung Vertrieb. Und zum Schluss war ich dann im internationalen OEM-Vertrieb.
Mhm, okay. Da bist du gut rumgekommen.
Ja, ziemlich. Also ich war sehr viel USA unterwegs und Europa und habe da ziemlich viele Flugkilometer sammeln dürfen und Autobahnkilometer.
Über wie viele Jahre war das?
Also ich war 15 Jahre bei der Firma und im Vertrieb war ich eigentlich die letzten 5, 6, 7 Jahre, kann man sagen.
Und wie bist du auf Adresis gekommen?
Ja, das war eigentlich ziemlich by accident. so passieren die coolsten Sachen im Leben. Mir hat es dann nach 15 Jahren, wollte ich mich einfach ein bisschen umorientieren und habe dann wirklich durch Zufall, ist wer auf mich zugekommen und habe dann auch gesagt, ja, das höre ich mir mal an, interessant. Und die Herausforderung damals war einfach, auch mit einem gewissen Risiko, und habe gesagt, hey, wir haben ein cooles Produkt entwickelt, wir haben keinen Vertrieb, wir brauchen wem zum Aufbauen. Willst du das machen? Und habe mir das natürlich ein bisschen überlegt und habe dann gesagt, ja, coole Firma, cooles Produkt, das riskiere ich.
Aber ist auch typisch für, also wenn ich das mal so sagen darf, für mich typisch für Adresis, dass ihr vom Produkt und von der Entwicklung herkommt. Ne? Ihr seid da sehr entwicklungsgetrieben, da gibt es auch viele Leute und da ist auch viel Know-how und auch viel Liebe. Es gibt ja auch Unternehmen, die ganz genau andersrum funktionieren, also die vom Vertrieb herkommen, die vertriebsstark sind, die irgendein Massenprodukt verkaufen. Ihr seid genau andersrum. Ne? Ihr seid Tüftler,
genau.
Und die brauchten einen, der macht Sales.
Genau, oder? Also eigentlich eine extreme oder vor unsere Angel React Produkte war Adresis eigentlich unter Anführungszeichen eine Entwicklungsfirma für die Mutterfirma Omicron. Mhm. Und rein extrem technisch. Also die hatten mit Vertrieb, die haben gewusst, irgendwo gibt es Vertriebler, die verkaufen die Produkte von Omicron. Aber die Firma, da gab es kein Marketing, kein Vertrieb, gar nichts. Und das war dann doch ein bisschen auch für mich, die waren einfach so Vertriebsprozesse nicht gewohnt. Also die haben wirklich total verliebt ins Produkt, was ja super ist. Aber die letzten Jahre haben wir es halt doch hinentwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen ein bisschen mehr zum Markt entwickeln und nicht nur immer auf das Produkt fokussieren und Produkt, sondern auch, hey, Kunde, Problemlösung, was können wir für den Kunden machen?
Kommen wir gleich noch drauf. Aber so eine Denke ist ja Segen und Fluch in einem. Ich meine damit, wenn du als Vertriebskollege keine Strukturen hast, ist natürlich fantastisch, weil du kannst dir deine eigenen Strukturen entwickeln. Andererseits, da gibt es ja keine, auf denen du aufbauen kannst. Oder es gibt ja kein Netzwerk, kein CRM, whatever.
Genau, oder wie richtig. War das? Genau richtig. Also da ich auch aus der Technik komme, habe ich mir ein bisschen leichter getan, eben mit den Technikern da zu kommunizieren und einfach mal sagen, hey, jetzt nicht bös gemeint, das Produkt funktioniert jetzt nicht für den Kunden. Die waren natürlich dann, das gibt's nicht, mein Produkt, und ich habe das wirklich und wir haben das so gemacht und so. Und das war halt am Anfang so ein bisschen ein positiver Kampf, dass wir uns da weiterentwickeln. Aber wie du gerade gesagt hast, ja, es war wirklich ein bisschen, also es waren schon gewisse Strukturen oder so im Aufbau. Ein, zwei Kollegen vor mir haben sich natürlich schon Gedanken gemacht, hey, wie könnte man das vertreiben oder was können wir für Preise verlangen etc. Aber sie haben halt wem gebraucht, der jetzt wirklich ins Auto steigt, in den Flieger steigt, Salespartner sucht, zu Endkunden geht, und das war halt ich. Und das war das Positive, es war die grüne Wiese, das Negative, es war die grüne Wiese. Mhm. Und ja, da habe ich halt auch speziell im ersten halben Jahr wirklich einfach mal auf gut Glück raus, wo funktioniert das Produkt, wer braucht es, wer kann sowas vertreiben. Genau, und so ist eigentlich losgegangen.
Ja, und damit sind wir eigentlich mittendrin, weil wir wollen uns ja heute auch drüber unterhalten, wie ihr sozusagen vom Produkt zur Lösung und dann auch von der Lösung sozusagen in den Bereich kommt, wo ihr auch Aufgaben übernehmt für eure Kunden oder wo ihr einfach in Bereiche kommt, wo die Individualisierung sehr, sehr stark ist. Ja, dass also praktisch wir zwar eine Lösung haben, aber wir dann doch so etwas anderes, Spezielles entwickeln müssen, dass wir eigentlich über eine klassische, so wie man Lösung definieren würde, eigentlich weit hinaus sind. Was waren so für dich so Meilensteine oder so Momente? Du hast ja gesagt, du kamst und es gab ein Produkt. Wie war das für dich? Wie hast du wahrgenommen, okay, Produkt ist super, reicht aber nicht, wir müssen stärker auf die Kundenbedürfnisse eingehen, oder was waren so die ersten Sachen, wo du gesagt hast, da müssen wir was anderes noch ergänzen oder da müssen wir eine Stellschraube stellen, dass wir mehr Richtung Lösung kommen?
Es war wirklich am Anfang war es ein Produkt. Also wir haben ja mit unserem Shirt-System angefangen. Also wir haben uns ja von der Nische, die Nische und die Nische nochmal rausgesucht, was jetzt am Anfang zum Einstieg relativ schwierig ist. Produkt kam super an, aber dann kamen halt die ganzen Aber. Ihr habt ein super Produkt, aber das wäre noch schön, aber das wäre noch schön. Und so haben wir uns halt langsam in der Firma, sage ich mal so, im positiven Sinn uns zusammengerauft und gesagt, hey, wo können wir uns hinentwickeln? Welche Features brauchen wir noch? Welche Zubehör brauchen wir noch?
Und welche brauchen wir wirklich? Weil wenn du natürlich, man kennt das, solche Sachen regen ja auch die Fantasie an und du kriegst ja dann auch 5000 Ideen, was man damit machen könnte, die aber nicht deine sein müssen. Also weißt du kriegst von draußen irgendwelche, da kann man ja das mitmachen, da kann man ja das mitmachen, so wie jedem Koch im Restaurant erstmal erklärt wird, was man alles anders machen könnte an dem Essen, aber das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist ja, du musst ja wissen, wo wollen wir weitergehen.
Genau. Und das ist jetzt gerade angesprochen. Wo kommen die Ideen her? Die Ideen kamen am Anfang immer aus der Firma raus, weil die haben gesagt, hey, das wäre doch cool. Das wäre doch cool. Und ich habe ja halt dann immer mehr Ideen vom Markt reingebracht, wo wir gesagt haben, ja, die Idee ist cool, aber das braucht der Markt gar nicht. Der Markt braucht das. Aha. Und so haben wir uns eigentlich weiterentwickelt, dass wir echt gesagt haben, hey, Priorisierung, welche Feature oder welche Weiterentwicklungen machen wir? Im besten Fall haben wir dann schon irgendwie einen Kunden dahinter gehabt, der gesagt hat, hey, super Produkt, dass ich das noch weiter einsetze oder vermehrt einsetze, brauche ich das, das und das. Und das haben wir uns halt...
Das hast du dir erarbeitet in den ganzen Gesprächen, bei der Produktvorstellung, dem Feedback, was du bekommen hast?
Genau.
Oder habt ihr da auch richtig irgendwie mal einen kleinen Workshop gemacht? Oder?
Ja, nicht nur ich. Also wir haben halt dann auch, sage ich mal, andere Leute sind ja dann rausgegangen oder ich habe dann auch wirklich angefangen, dass ich immer die Entwickler geschnappt habe und gesagt, so, du schaust jetzt zum Kunden mit, weil dann sagt dir der Kunde...
Realitätsbezug erstellen.
Ja, genau. Dann sagt dir der Kunde wirklich, was jetzt Sache ist, wo vielleicht intern im Kopf, das ist mein Produkt und mein Baby, das ist doch perfekt. Und der Kunde sagt, ist ein super tolles Produkt, aber ich brauche das, weil das kann ich so nicht einsetzen. Mhm. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und der Prozess ist noch immer da, dass man einfach sagt, hey, wir entwickeln wirklich kundenorientiert Lösungen und gehen halt, sagen wir mal, sukzessive vom Produktverkauf zum Lösungsverkauf über.
Und hattest du da auch so, wie soll ich das sagen, Momente der Überraschung oder auch der Dankbarkeit, wenn du so aus Gesprächen rauskamst, die wirklich so konstruktiv waren, wo du auch mal ganz, also wie gesagt, diese Nutzerseite mal so erlebt hast und vielleicht auch ja ganz viel für euch dabei war, wo ihr, wie du ja schon gesagt hast, in eurem Entwicklertürmchen, Turm, da vielleicht gar kein Gedanke war. Das müssen ja nicht immer große Sachen sein, das können ja mal ganz kleine Sachen sein.
Auf jeden Fall, also es war dann wirklich so, also die Entwickler hat es dann total Spaß gemacht, dass wir gemeinsam zum Kunden sind, weil da haben sie gesehen, hey, da geht was weiter und wir sind ja wirklich ein kleines, eingeschworenes Team und es ist ja jeder wirklich bedacht, hey, wie bekommen wir das Produkt voran? Und die haben es dann wirklich total geöffnet und da waren wirklich so Kundengespräche, wo dann wirklich, da ist wirklich über Stunden diskutiert worden, die Zeit ist verflogen und da ist wirklich... Das war eigentlich ein Kundenbesuch, aber eigentlich im Nachhinein war es dann wirklich ein Workshop über zukünftige Features und was halt bei Produkten nicht passt und was sie gern hätten.
Aber das zeigt doch auch die Begeisterung auf der anderen Seite. Weil wenn du mit was kommst, wo die Leute ein fantastisches Potenzial drin sehen, diskutieren die auch über ihr Zeitfenster hinaus und sind auch engagiert. Wenn du etwas dabei hast, wo die Leute sagen, ah, passt nicht, kann so ein Gespräch auch schnell zu Ende sein. Also es ist eigentlich auch eine große Wertschätzung diesem Grundgedanken gegenüber gewesen.
Ich würde auch sagen, also wir haben ja wirklich total innovative Produkte, wo sie einen neuen Denkansatz haben und das haben die Kunden schon gespürt. Sie haben zwar gespürt, hey, da fehlt noch was, aber das ist wirklich eine coole Truppe, eine coole Firma, ein cooles Produkt. Und das hat uns dann total geholfen und es war dann mal wirklich auch für die Kunden abwechslungsreich, wenn jetzt mal nicht nur der Vertriebler reinkommt und was verkaufen will, das Produkt X und Y, sondern hey, da kommt ein Entwickler und die interessiert sich mal wirklich für meine Bedürfnisse. Das war dann auch so,
ja, ab, stimmt,
und
so, die haben gesagt, das ist auch so ein Geben und Nehmen,
boah, auf jeden Fall. Boah, also ihr macht so wirklich Aufwand und ihr kommt vorbei, ihr schaut euch das an. Das hat auch sehr zu gewissen Kundenbindungen beigetragen oder Fans bei den Kunden kreiert, sagen wir sogar so.
Wenn wir jetzt nicht jedem auferlegen wollen, die Episode 4 nochmal zu hören, die wurde übrigens am 23. August letzten Jahres veröffentlicht und hieß Dein Shirt holt Hilfe. Finde ich immer noch ganz passenden Titel. Wenn wir also den Zuhörern heute diese Last abnehmen wollen, die Episode 4 nochmal zu hören, sagst du nochmal, was die Kernidee hinter Angel React ist und den ergänzenden Dienstleistungen oder ergänzenden Produkten?
Also ganz die grundlegende Idee ist, also wir haben ein Produkt, eine Lösung entwickelt, die verschiedene Unfälle erkennt, Sturzunfälle, Regungslosigkeit und unsere Innovation Elektrounfälle. Und wenn ein solcher Unfall detektiert wird, wird eben über unsere Handy-App ganz schnell Hilfe geholt. So kann man eigentlich unser Produkt zusammenfassen.
Das ist ich beschreibe das mal, das ist ein Gerät, vielleicht so groß wie zwei Streichholzschachteln, bisschen flacher.
Genau, dann klippst du dir entweder an die Gürtelschnalle, da erkennen sie Sturz und Regungslosigkeit, oder du nimmst die Elektronik, wir nennen die Elektronik Genius, auf unser Smart Shirt, auf den linken Oberarm. Und dann erkennst du durch unser Smart Shirt noch, kannst du zusätzlich Elektrounfälle detektieren. Das Ganze ist mit Bluetooth eben an unsere Handy-App angekoppelt, wo du individuell deine Notfallkontakte hinterlegen kannst. Also das sind Handynummern, Festnetznummern und oder E-Mail-Adressen. Und wenn was passiert, bekommen eben die einen automatisierten Anruf, eine SMS oder E-Mail mit: Wer hat einen Unfall, was ist passiert, und im Standardfall die GPS-Koordinaten.
Das muss man auch sagen, diese Alleinarbeit ist so eine Sache, die, oder was mir dabei wichtig ist, zu sagen, oder was ich auch für einen Erkenntnisgewinn hatte, schon beim ersten Gespräch, wie oft wir Alleinarbeit haben, aber das gar nicht auf dem Schirm haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer der Bauleiter, der abends nochmal auf die Baustelle fährt, guckt, ob die Lieferung Steine angekommen ist, dann fährt er dahin, da ist keiner mehr, der steigt da aus, da ist schlecht beleuchtet. Und da kann es einfach ganz flott sein, dass er über irgendwas stürzt oder ihm einfach irgendetwas zustößt und niemand weiß, wo er ist und warum er sich nicht meldet. Also das sind ja nicht immer nur große Sachen, sondern das sind ja ganz banale Momente, wo ich alleine unterwegs bin und wo mir was passieren kann.
Und die Unfälle sind meistens sehr banal. Also wir kriegen ja auch sehr viele Unfälle mit. Also es ist besser, wenn man uns vorher kontaktiert, aber wir werden auch sehr oft kontaktiert, wo mal schon ein schlimmer Unfall passiert ist. Und es ist dann genau sowas, der hat doch nur kurz da nachgesehen oder der war auf der Baustelle, hat was vergessen etc. Und für uns ist das Thema Alleinarbeit ist eigentlich allgegenwärtig, für uns gibt es das überall. Es ist immer dann so eine Sache, wie wird Alleinarbeit definiert und gesehen in einem Unternehmen. Natürlich, wir sagen in Österreich mit Hausverstand ran, es muss natürlich nicht jede, wo man jetzt irgendwo allein im Büro sitzt und der Kollege nebenbei, das ist schon klar, dass man das nicht absichert. Aber es gibt in jeder Firma gibt's wirklich Situationen, wenn man sich dann die Frage stellt, was wäre, wenn dem jetzt was passiert, wann und wie schnell wird der gefunden? Und das ist eigentlich unser großes Ziel, dass wir da einfach die Wirtschaft, unsere Kunden unterstützen, weil wir auch das Thema Alleinarbeit wird aus unserer Sicht in den nächsten Jahren viel, viel größer werden.
Und du musst ja wahrscheinlich auch genau das, also den Erkenntnisgewinn, den ich schon hatte, musst du wahrscheinlich auch in viele Bereiche reintragen, dass du einfach sagst, ja, auch so ein großer Hausmeisterbetrieb, wenn der in großen Wohnkomplexen unterwegs ist und sich um irgendwelche Sachen kümmert, noch die Mülltonnen rausfährt oder nochmal was kontrolliert, oder Leute, die morgens um 5 irgendwo Schnee schippen müssen, wenn der Winter einbricht. Das sind ja alles Leute, auf die das zutrifft. Dass sie nämlich in bestimmten Momenten einfach unbeobachtet sind und wo es gefährlich ist, wenn ihnen etwas passieren würde und sie würden nicht gefunden werden.
Und genau so ist es. Es gibt einfach wirklich Alltagssituationen. Du hast es gerade aufgezählt. Also in der Früh im Dezember um 5 Uhr in der Früh Schneeschippen, wenn die Kollegen noch nicht in der Arbeit sind. Wenn ich da ausrutsche und mir passiert was, ist das halt wirklich, kann das wirklich sehr schlimm ausgehen. Und in solchen Situationen würden halt solche Systeme wirklich sehr, sehr effektiv helfen. Und wir haben halt ein Thema, das wollte ich auch noch ansprechen. Also wir sind schon Trends, wie zum Beispiel, es gibt einen gewissen demografischen Wandel, dass eher weniger wie mehr Leute in die Wirtschaft kommen. Wir haben aktuell, die letzten Jahre haben wir viele Sachen gesehen, was passiert ist. Wir haben mehr Homeoffice. Es wird, die Automatisierung wird immer größer. Die Kosten steigen und das sind alles Faktoren, was einfach in Zukunft dazu führen wird, dass immer mehr Leute alleine arbeiten und eben durch solche Systeme, die wir anbieten, auch unterstützt werden.
Auch so im Bereich des Handwerks, ne? Du hast ja unglaublich viel Haustechnik, die gewartet werden muss. Da kommt ja mittlerweile auch nur noch ein Kollege, der sich um die Lüftungsanlage kümmert, ein Kollege, der sich um die Heizung kümmert. Und
Ja und nein.
Er ist nicht so ganz überzeugt von meinem Satz.
Bin ich voll überzeugt, aber wir sehen bei solchen Systemen ein extremes Gefälle Industrie und Handwerk. Also okay. Industrie
dann
wird
nehmen
das schon.
Mal mit.
Ja, genau. Industrie wird das schon sehr gut angenommen. Ist auch, sage ich mal, von der Organisation, da gibt es einen Arbeitssicherheitsverantwortlichen. Und im Handwerk hätten wir uns ehrlich gesagt auch, waren wir sehr euphorisch, weil das Potenzial riesig ist. Da werden solche Systeme aber nur sehr, sehr, sehr selten angenommen. Weil da haben wir eigentlich so ein großes Thema, es passiert eh nichts. Ich habe das schon immer so gemacht. Und das kostet ja was. Also aus dem Grund ist das ein bisschen ein schwieriges Thema noch im Handwerk. Aber wir sind davon überzeugt, dass das auch früher oder später da mehr und mehr kommen wird.
Also wir hatten an dem gleichen Tisch hier zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum guten Sehen, hatten wir genau den gleichen Aspekt, wo gesagt wurde, wir sind in der Industrie komplett etabliert. Ja, also das war gegen Schutzbrillen mit Sehkorrektur, Boulet, kann man auch mal nochmal reinhören, die gesagt haben, wir sind bei der ganzen Großindustrie, sind wir einfach etabliert, machen unser Ding. Und auf der anderen Straßenseite ist der große Handwerksbetrieb, das große Sanitärheizung, Dachdecker, weiß der Geier was. Und da sind wir Missionare, da müssen wir kämpfen, dass wir da reinkommen. Und ich finde das krass, dass du im Prinzip jetzt die gleiche Geschichte
erzählst. Und die Handwerker sind hartnäckig, ja. Das ist einfach
Challenge.
Genau, richtige Helden noch bei der Arbeit. Die
ja, aber auch jetzt Challenge des Vertriebes.
Ja, genau. Und das ist halt auch so eine Sache, also es kommt immer drauf an, wenn jetzt mal was passiert ist oder wenn man jetzt einen Kollegen hat, wo man weiß, der hat vielleicht irgendwie gesundheitliche Probleme, dann ist man offen. Aber man hat jetzt nie, wo man jetzt Hausnummer den 25-jährigen Zimmerer, der was in der Blüte des Lebens ist, da sagt man, dem passiert doch nichts. Der ist ja fit, der ist ja jung. Und da tun wir uns wirklich noch schwer. Also wir schauen schon immer, dass wir ins Handwerk auch ein bisschen reinkommen eben. Aber unser Fokus ist jetzt wirklich aktuell auf der Industrie, muss man ganz klar sagen.
Gut, weil ja, man muss ja auch seine Kräfte einteilen.
Eben.
Wie viel Leute mit Kraft gibt es jetzt zurzeit bei Adresis?
Adresis, genau. Gut. Also wir sind zurzeit circa 30 Leute, aber bei uns muss man auch sagen, dass wir teilen uns ja die Kräfte mit Omikron. Also mit der Mutterfirma, die Firma Omikron, die sitzt ja in Vorarlberg und die machen Test, Prüfdiagnosegeräte für den Starkstrombereich. Und ich sage mal, ein sehr großer und größerer Teil arbeitet eben für Omikron. Und die Entwickler.
Also ihr seid immer noch praktisch am Standort in Salzburg die Entwickler für Omikron-Produkte.
Mitunter. 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 Und sagen wir für Adresis, wir teilen uns halt zum Teil, sagen wir, Softwareentwickler, Hardwareentwickler, die arbeiten parallel an verschiedenen Produkten, Projekten. Aber so, sagen wir mal, bei Angel React sind so im Kopf überschlagen, sind so circa 15 Leute involviert. Ob jetzt 100% oder 10%, aber so eine Mannschaft sind wir. Und sag ich mal, der andere Teil ist wirklich rein für Omikron, die halt in Salzburg so einen Entwicklungshub aufgebaut haben.
Ich will das ganz neutral formulieren. Ja. Habt ihr noch so einen Startup-Spirit? Oder ist es gut, dass ihr den noch habt, oder ist es gut, dass ihr den nicht mehr habt? Also deswegen, ich formuliere das ganz neutral.
Ich bin am Anfang auch so, also sie haben auch immer gesagt, Andreas, wenn du bei uns anfängst, wir sind das älteste Startup in Österreich und auch das finanziell stabilste. Das hat mich dann auch überzeugt. Aber wir haben zum Teil doch noch, sag ich mal, das wird natürlich, je länger du solche Produkte, Lösungen entwickelst, wird das weniger. Aber wir haben doch noch so einen gewissen Startup-Charakter, wo wir sagen, hey, das probieren wir aus, oder hey, da gehen wir jetzt hin, oder hey, das probieren wir jetzt einfach hemdsärmelig aus. Es wird ein wenig weniger, aber es ist doch noch ein bisschen in die Genen, wird uns das schon noch ein bisschen so mitgegeben, traut euch was.
Also, das ist cool. Und Hierarchieebene bei 15 Kollegen muss ja auch überschaubar sein.
Ja, die war schon immer überschaubar und die wird auch hoffentlich überschaubar bleiben. Das ist bei uns eben auch, was ich sehr, 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 sehr schätze, sehr viel Eigeninitiative, sehr viel Entscheidungskraft. Und wenn ich jetzt wirklich mal eine Schwarz- oder Weiß-Entscheidung brauche, dann berufe ich ein Meeting ein und das ist im besten Fall nach 1-2 Tagen gelöst. Also das ist wirklich traumhaft und so arbeitet sich dann auch wirklich effizient.
Und das macht ja dann wieder auf der Kundenseite Spaß. Weil genau. Ihr halt nicht sagt, da geht nur, oder wir können nur, was weiß ich, Produkt A, B, können wir nur so und so weit noch irgendwie, sondern ihr sagt ja, zeig mir deinen, ich sage das jetzt mal Problem, man sagt ja im Business immer Herausforderung, ich finde ja. Das grausig. Also die haben ein Problem.
Genau,
sehe ich auch so. Und die arbeitet an der Lösung.
Genau, und wir können halt den Kunden sagen, ob es möglich ist oder nicht. Das muss man auch sagen. Also wir haben dann schnell eine Entscheidung, ob wir dahin wollen und das Problem lösen können, weil es gibt ja auch Probleme, wo ich sage, hey, das ist einfach so komplex oder das ist ganz andere Richtung, können wir nicht lösen. Aber genauso schnell können wir auch sagen, hey, das könnten wir uns anschauen. Und das ist dann schon auch für den Kunden, wo er sich darauf einstellen kann, wo man sagt, hey, ja, es tut mir leid, das wird nichts. Oder da, wo der Kunde sagt, hey, ja, cool, wir entwickeln uns weiter gemeinsam. Und
dann geht es auf eine gemeinsame Reise.
Genau. Und so arbeiten wir. Und so versuchen wir eben auch, die Probleme der Kunden anzugehen.
Das sollte jetzt eine Vorlage für dich sein, dass du was zu der gemeinsamen Reise sagst. Also die ihr mit dem Kunden geht, weil das ist doch, wenn du sagst, wir sind so, jetzt nickt er.
Hab die Steilvorlage verpasst.
Ja, geschenkt. Ich würde gerne halt wirklich noch jetzt, nachdem wir das nochmal so ein bisschen einjustiert haben, dieses, wie ihr löst, also oder auch gerne am Beispiel, was kommt so auf euch zu oder was kam auf euch zu, wo du erstmal gedacht hast, okay. Und wo dann über einen Prozess hinaus aber irgendwie eine spannende gemeinsame Lösung gefunden wurde.
Man versucht natürlich, so wenig individuelle Lösungen wie möglich zu haben, ist ja klar. Also ich kann jetzt nicht für, wenn die Firma XY jetzt 1-2 Systeme kauft, kann ich jetzt nicht die Welt verändern und neue Entwicklungen machen. Und man schaut ja wirklich, dass man, sage ich mal, so die Basis abdecken kann. Also da, wo wirklich, sage ich mal, ich kann großteils meiner Kunden mit unseren Lösungen bedienen. Aber dann gibt es natürlich die Arbeitssicherheit oder die Arbeitsweise von den Firmen ist ja extrem unterschiedlich. Wo jetzt ein Feature für einen Kunden super passt, passt er vielleicht für die andere nicht. Und ich sage mal, ganz ein cooles Projekt ist mit einem Energieunternehmen in Österreich. Die testen gerade unser Produkt, unsere Lösungen, unsere Produkte. Und bei denen passt für 90% von den Leuten passt das so.
Testen die das dann in einer kleinen Gruppe oder in der Fläche oder in einer Region? Oder wie sind da die Prozesse?
Das ist ganz unterschiedlich, aber bei dem konkreten Fall war es jetzt einfach so, die haben verschiedene Abteilungen ausgestattet und die Kollegen haben auch untereinander getauscht und da haben wir wirklich eine sehr breite Basis dann. Ich sage mal, die Endbesprechung ist dann noch, aber man hat halt vorab schon gehört, hey, funktioniert und das passt gut. Und wir haben aber, sage ich mal, ein Bereich hat gesagt, das funktioniert nicht.
Hast du erstmal gesagt, was soll das denn jetzt heißen?
Genau, genau. Und das gibt's nicht. Mein Produkt funktioniert.
Wie sind die denn drauf?
Genau. Und da war nämlich so, ich sage mal, die Aufgaben. Und die Aufgabenstellung, ich sage mal, der lokale Energieversorger betreut auch sehr viele Wasserkraftwerke. Mhm. Und ich sage mal, die müssen auch dann Kontrollgänge wirklich in die Turbinenräume machen, mhm. wo halt eine irrsinnige Vibration ist. Und auch diese Vibrationen sind unterschiedlich, weil das ist auch, ist viel Wasser, ist das Wasser sauber, ist es dreckig, wann wurde die Turbine gebaut, weil es ist natürlich, das vibriert anders, wenn man...
Alles wissen, das, was du gelernt hast, von dem du vorher nichts wusstest.
Richtig, da habe ich gesagt, es vibriert, okay. Und da war das eben so, die haben gesagt, hey, wir haben das ausprobiert und er erkennt die Regungslosigkeit nicht. Da habe ich gesagt, ja, das kann schon sein, weil das vibriert so stark, das gaukelt quasi unserem System vor, hey, der bewegt sich noch, alles in Ordnung.
Ja klar, der bewegt sich, egal wie gut oder schlecht es ihm geht, er wird bewegt halt.
Ja genau. Und das ist aber auch sehr spezifisch. Ich kann dem auch nicht so wirklich Standardwerte geben. Da wo ich sage, ich definiere jetzt für die ganze Welt drei Werte in normal, rau und super unruhig, das funktioniert einfach nicht. Weil man muss auch immer denken, wenn ich dann ein Feature ändere, dann verschlechtere ich es vielleicht für jemanden, dem das System genauso passt. Und das ist eben die Herausforderung. Jetzt sind wir wirklich vor Ort gegangen und haben uns diese Turbinenräume angesehen und haben da wirklich mit unseren Technikern haben da einfach die Frequenzen ausgemessen. Wie vibriert das? Und das Lustige war, die haben da erstens total Spaß gehabt. Die haben gesagt, hey, da kommen Leute. Und dann haben die auch noch eben eine Turbine auf Volllast gedreht, die andere abgedreht, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt aber nicht in der Region irgendwelche Auswirkungen haben. Sagt er, nein, alles gut.
Ach, du hast Angst gehabt, dass der Strom flackert, weil die Turbine ausmachen.
Die haben das gut unter Kontrolle. Aber das war dann wirklich, die haben uns dann wirklich, sage ich mal, den Worst Case. Und dann hatten wir noch das Glück, dass irgendein Holz oder ein Stein reingerissen hat. Jetzt hat es nochmal vibriert. Und da haben wir ein relativ gutes Gefühl gehabt, hey, mit welcher Frequenz schwingt es hier? Und hier sind wir jetzt in der Diskussion eben, wie wir das realisieren können oder was die genau brauchen, dass diese Leute, die in die Wasserkraftwerke arbeiten, dass die halt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bekommen. In zum Beispiel Standard und eben die Option Rundgang im Turbinenraum, XY, wie auch immer. Aber das haben wir uns gemeinsam angeschaut.
Aber dann hast du was wie viel Wasser, wenig Wasser, eine Turbine, zwei Turbinen. So.
Also es ist natürlich immer so, und das kommunizieren wir, 100% Unfallerkennung funktioniert nie. Also wenn jetzt irgendeine Firma sagt, ich erkenne jeden Unfall, sage ich, das ist ein ziemliches Statement, weil es gibt immer irgendeinen Bereich, den du nicht abdecken kannst. Aber wir schauen halt wirklich, dass wir von den 0% vielleicht auf 80-90% kommen in diesem Fall. Und dass aber die anderen, für denen das Produkt funktioniert, eben auch glücklich sind. Und das ist auch sowas, wo wir wirklich eine sehr starke Kundenbindung haben und da lösen wir wirklich das Problem. Also ich habe jetzt kein Produkt verkauft, sondern ich habe mir das mit dem Kunden angeschaut und habe ihm wirklich seine ideale Lösung präsentiert.
Ja, das ist absolut für ihn modifiziert. Und ich meine, es macht ja auch im besten Sinne Eindruck, wenn du deine Techniker da mitbringst und die auch wirklich vor Ort da einen Eindruck bekommen, was denn die Aufgabenstellung ist.
Genau.
Weil ich glaube, dass das ist zwar anschaulich beschrieben, aber wenn man da vor Ort ist, dann kriegt man vielleicht nochmal eine ganz andere Vorstellung. Das muss ja technisch umgesetzt werden. Also das ist ja, das, was man spürt, muss ja irgendwie in eine Technik oder in eine Lösung übersetzt werden. Und
genau.
Das ist doch cool, wenn ihr mit euren Jungs aus der Technik dann wirklich vor Ort seid.
Genau. Und,
das hat der Kunde auch nicht jeden Tag erlebt.
Und ich kann nicht wirklich eine Aussage treffen, was ist möglich, weil der Vertrieb, du hast schon mit einigen Vertrieblern gesprochen, wir versprechen viel.
Ja. Per Definition geht es erstmal auf jeden Fall.
Ja, genau. und die Techniker sagen dann, was hast du gesagt? Ja.
Das ist in allen Unternehmen.
Ja, genau.
So,
ja,
das ist absolut in allen
Unternehmen so. Das ist ein Naturgesetz. Ja. Und da haben wir halt wirklich die Chance, dass wir sagen können, was ist möglich und was nicht. Und das kommt halt auch total gut an.
Aber du brauchst auch ein Technikerteam, die da Bock drauf haben, die dann auch wirklich sagen, ja, aber die halt nicht sagen, ja, alle ist doch alles definiert, sondern die sagen, ja, ist alles definiert, aber nicht für diesen Fall und wir fangen nochmal von vorne an.
Aber Hammer. Also geil. Da bin ich wirklich froh. Also wir haben wirklich ein total ein lässiges Entwicklerteam, die da wirklich extrem proaktiv sind und man hört kaum irgendwie, na, ich will da nicht mit, sondern ah, da, ich muss schauen, wie ich den Termin verschieben kann, ich will damit. Das macht wirklich Spaß und brauchen wir auch.
Ja, und ist auch, also das Beispiel finde ich schon echt bewegend, muss ich sagen, weil das ist schon große, große Schule.
Genau, also es kommt jetzt dann, sage ich mal, ich bin jetzt dann gespannt auf dem Outcome. Da sind wir jetzt, das ist natürlich immer ein Prozess, die Testung läuft, aber kann ich dann im nächsten Podcast berichten.
Ja, stark. Aber du hast ja auch immer, also das machen wir definitiv, das wollte ich jetzt nicht kaputt reden. Das machen wir so, Punkt. Und gleichzeitig hast du natürlich auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz, der da ins Unternehmen einfließt. Weil wenn jetzt der Nächste mit Windrädern kommt, sage ich jetzt mal so, dann sagst du, oh, müssen wir aufpassen, da kann sein, dass wenn das Windrad sich dreht, dass der Körper sich bewegt. Das heißt, du hast ja da einfach, also es ist ja nicht nur für den Kunden jetzt eine Lösung, sondern es bereichert ja immer das Gesamtwissen des Unternehmens.
Ich würde auch sagen, weil hättest du gewusst, mit welcher Frequenz so ein Turbinenraum schwingt? Also ich habe es nicht gewusst und unsere Technik auch nicht. Und solche Sachen sind einfach, ich sage mal einerseits von der technischen Seite, aber auch ganz, ganz wichtig für uns oder für mich, wie arbeitet der Kunde? Was hat der Kunde für ihre Themen? Weil wir hätten uns auch nicht gedacht, dass da einer alleine reingeht. Aber sie haben eben auch gesagt, ja, es ist ein Wochenenddienst, du kannst halt nicht deine 100 Leute in der Bereitschaft haben. Du hast die Leute nicht und wir sehen da auch immer wieder, wie sind die Arbeitsprozesse. Die sind zum Teil hochprofessionell, wirklich top. In der Energiebranche, da wo man auch sagt, na, da spielt das Budget vielleicht nicht so die oberste Priorität, aber die haben natürlich auch, die können jetzt nicht am Wochenende 100 Leute vorhalten, die haben ja, ja auch keine Freude und die wollen ja auch effektiv sein. Und da lernen wir dann auch, wo halt auch so wirklich Themen gibt, wo die dann wirklich, sage ich mal, alleine unterwegs sind, wo man auch sagt, hey, da kann was passieren. Und man sieht dann schon bei anderen Firmen Parallelen oder man versteht dann manche Fragen von anderen Firmen auch besser, weil man gesagt hat, okay, bei dem Energieunternehmen war das so, vielleicht ist es bei dem Energieunternehmen na, auch so. Also das bringt uns, sage ich mal, auf der technischen Seite was, aber auch, wie ist der Ablauf von solchen Arbeiten?
Spannend. Also das sind natürlich so auch so Leuchttürme oder in diesem Fall halt Turbinen. Oh Gott, was ein schlechter Gag. Aber drin lassen, Stefan. Du hast aber auch eben gesagt, ja, aber die Ausdifferenzierung darf auch nicht zu stark sein. Wie empfindest du das denn so von den Anfängen jetzt die letzten 4 Jahre da in der Bandbreite der Möglichkeiten? Was ist da passiert?
Verschiedenste Sachen. Also du hast gerade gesagt, es ist natürlich auch, wenn man jetzt Spaß am Produkt hat und Spaß an Entwicklung, dann kann schon mal passieren, dass man von Hundertste ins Tausendste kommt und dann verläuft man sich irgendwo. Und das will jetzt gar nicht verneinen, dass wir auch mal irgendwo hingelaufen sind. Das passiert einfach, wenn man wächst, wo man dann, sage ich mal, sagt, ja, das war jetzt ein netter Ausflug, aber das bringt uns jetzt nichts. Aber konkret kommst du eigentlich wirklich, wenn du nah am Kunden bist, auf so Bedürfnisse. Ich sage mal, so ein großes Thema, was uns immer gefehlt hat, war die Innenraumortung. Also unser System, wir nutzen zur Standortbestimmung die GPS-Koordinaten vom Mobiltelefon. Großes Thema ist halt, was ist, wenn der im dritten Untergeschoss ist, Haus genau mehrere Stockwerke hat. Wie können wir das lösen, diese Innenraumortung? Eine Ortung oder halt wirklich solche Sachen überbrücken. Und da haben wir wirklich so Lokalisierungsbeacon haben wir auf den Markt gebracht. Wir gehen da die Philosophie, dass wir mit unseren Beacons sehr große
Beacon?
Die heißen Location Beacons, genau.
Aha.
Ja, nennt man die.
Und das ist was? Entschuldigung. Ich bin ja, glaube ich, nicht der Einzige, der
danke, da danke, noch... danke. Das ist so eine Krankheit, wenn man die Sachen weiß, dann gehen wir schneller drüben. Ja, also, wir haben einfach so jetzt umgangssprachlich haben wir eben Kästchen entwickelt, die man eben in die verschiedenen, jetzt am Beispiel eines mehrstöckigen Gebäudes, die kann man dann in die verschiedenen Stockwerke anbringen. Mhm. Diese Beacons, die benennt man dann eben nach die Räumlichkeiten, also Hausnummer, ich hänge einen Beacon ins Erdgeschoss, im Gebäude 1, im Raum 4 Und wenn jetzt unsere Systeme da in der Nähe sind und da passiert ein Unfall, dann quasi zieht das System den Namen von diesen Location-Beacon und schickt den eben die Notfallkontakten mit und somit kann die verunfallte Person schneller und effektiver gefunden werden.
Also, ja, also praktisch noch so eine eigene Art von Standort.
Ja, genau. Genau.
Weil im Raum halt.
Oder richtig, im Gebäude. Und mehrere Stockwerke, genau. Oder im Keller, wo das GPS-Signal nicht so stark ist. Mhm. Oder wenn man irgendwo im WLAN hängt und wirklich keine GPS-Position hat, genau. Und was wir dann auch in Gesprächen draufgekommen sind, oder halt bei sehr großen Firmen, ist halt auch, die wir gesagt haben, oder die IT so, die Begeisterung, jetzt wieder extra Kästchen irgendwo reinzuhängen, war sehr überschaubar bei manchen Firmen. Also ein paar ITler haben halt wirklich gesagt, nein, ihr hängt bei mir überhaupt nichts auf. Und dann haben wir einfach gesagt, naja, in modernen, größeren Firmen ist eigentlich so, dass die Gebäude relativ nahtlos mit WLAN-Access Points ausgestattet sind. Und da haben wir uns eigentlich mit ein, zwei Kunden so Projekte überlegt, dass wir sagen, hey, wir nutzen eben die WLAN-Access Points zur Indoor-Lokalisierung. Mhm.
Und das heißt, dieser Beacon war dann so ein Zwischenschritt? Oder?
Nein, der ist aktuell auch noch ein Thema. Das ist eben quasi eine andere Variante. Also dieser Beacon wird nach wie vor hergenommen, aber wenn wir jetzt wirklich über ein paar tausend Quadratmeter sprechen, Hallen, Gebäude, da braucht man einen Beacon, dann braucht man zwei, dann braucht man 10, 50, 100 und dann wird es auf einmal groß und es ist wieder, du musst was installieren, es gehört irgendwo dokumentiert. Und da sind wir eben auf die Variante mit den WLAN-Access-Points umgegangen, weil da haben wir auch ungesehen am Markt, es können noch nicht so viele und auch nicht so gut. Und da sind ein paar Kunden auf uns zugekommen. Und ist auch immer wieder eine individuelle Sache. Ist leider auch nicht, ich sage leider, nicht so schwarz und weiß, weil jetzt Hausnummer eine WLAN-Access-Points-Marke hier funktioniert anders wie bei der Firma. Die haben was anderes gekauft. Da ist auch die Landschaft extrem groß. Oder ein paar haben halt No-Name-Produkte. Und aber nichtsdestotrotz haben wir da wirklich ein, zwei sehr coole Projekte schon gemacht oder sind gerade dabei eben, wo wir eben diese, ich nenne es jetzt ganz breit, Signale von den WLAN-Access-Points quasi übersetzen. Die strahlen jetzt Hausnummer 3XY4HJ aus, was natürlich dem Notfallkontakt überhaupt nichts sagt, weil der wird die 1000 Access-Points nicht auswendig kennen im Betrieb. Wir übersetzen das dann quasi auf unseren Server und schicken mit, hey, der und der Access-Points, wo der zuletzt verbunden war, ist im Gebäude 3, Stockwerk 4, Labor, Hausnummer. Und so können wir eigentlich einen Mehrwert bieten, dass wir eine Innenraumortung anbieten, ohne dass der Kunde jetzt irgendwelche extra Produkte oder Kästchen, wie auch immer, aufhängen muss.
Sehr cool. Und die Idee kam?
Die Idee kam so, also es gibt solche Ortungen schon am Markt, muss man ganz brutal sagen, aber da haben uns ein, zwei Kunden draufgebracht. Die haben halt auch gesagt, so auf der Art, hey, die senden ja irgendwas aus, das muss man doch nutzen können. Es ist dann wieder, das stellt man sich dann, oder der Kunde stellt sich das einfacher vor, da wo dann ein Entwickler sagt, ja klar, XY gedrückt, implementiert und es geht los, ist doch etwas komplizierter. Also ich habe jetzt auch ein bisschen was über WLAN Access Points und gelernt. Und wir bieten da eben so Entwicklungspackages an, da wo wir auch sagen, hey, wir schauen uns das an und präsentieren dir dann eine Lösung. Und also das kommt auch sehr gut an.
Ja, ich würde jetzt mal behaupten, von Angel React war die erste Idee doch nicht, sie im Raum zu benutzen. Das ist doch jetzt neu dazugekommen, mehr oder weniger.
Du hast es genau richtig gesagt. Also am Anfang war es ja echt so, hey, wir sind flexibel, wir schicken die GPS-Koordinate mit, so war die Grundidee. Ja. Aber es ist halt immer, wir haben halt immer mehr gesehen, dass unsere Produkte auch sehr gut in Gebäuden angenommen werden und sehr gut funktionieren. Und dass halt wirklich, ich sage mal, der Betriebselektriker nicht viel am Gelände herumgeht, sondern eher in den Katakomben und in den Gebäuden herumgeht.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und da mussten wir uns einfach hin entwickeln, weil es war wirklich ganz sag ich mal, starker Zug vom Markt, der gesagt hat, ja, wir brauchen das, weil sonst bringt das nichts. Ich habe da 5 Stöcke. Jeder Stock hat ein paar tausend Quadratmeter, so auf die Art, wenn da ein Unfall ist, dann finde ich unter einer Stunde nicht.
Na klar, oder irgendwelche Tiefgaragen oder weiß der Geier, oder genau. Heizungskeller oder das sind ja teilweise kleine Städte, die da in irgendwelchen Industriekomplexen noch versteckt sind mit Haustechnik.
Richtig.
Und anderen Sachen.
Und man ist halt wirklich, was auch noch ein großes Thema ist, es gibt ja dann wirklich sehr große Firmen oder es gibt ja dann auch Niederlassungen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Niederlassung 1 und 2 vielleicht auch dieselben WLAN Access Points und dieselbe Technik verwenden. Und dass in den Gebäuden vielleicht auch Alleinarbeit ist und dass die vielleicht dann auch den leichten Umstieg haben auf Angel React. Und da entwickeln wir uns jetzt hin. Also wir sind auch hier noch am Anfang, weil das Thema ist auch komplex, aber haben jetzt schon wirklich 1, 2, 3 Projekte so gemacht und es funktioniert sehr gut.
Und bei dem einzelnen Nutzer, der merkt das gar nicht. Der geht raus, macht irgendwas, kommt ins Gebäude, macht da irgendwas und das System schaltet automatisch um von der GPS-Ortung zu dem WLAN.
Ja, also es ist sowohl als auch wenn er quasi im Gebäude ist und er hat eine GPS-Koordinate, dann wird die auch noch mitgeschickt. Ja. Das ist dann parallel, aber genauso ist der Ansatz, dass eigentlich der Anwender überhaupt nichts machen muss. Also das ist wirklich der ursprüngliche und Gedanke, er gibt das in der Früh rauf, er hat das App im Hintergrund und fertig.
Ja, aber nur so funktioniert Arbeitsschutz, oder? Wenn er einfach ist und wenn man nicht groß drüber nachdenken muss. Und wenn er einen nicht einschränkt in dem, was man jeden Tag tut.
Das versuchen wir, genau.
Was ist dir sonst noch wichtig? Statement ans Handwerk oder was auch immer. Wann du wiederkommst.
Genau, Statement ans Handwerk ist einfach oder an die Firmen, doch, ist einfach, dass man, sage ich mal, in jeder Firma gibt es Alleinarbeit und das sollte man einfach mal hinterfragen, was man da anders machen kann und das Handwerk vielleicht, dass ihr ein bisschen euch öffnet für neue Dinge. Weil ich auch beim Handwerk speziell, man sieht es in den Medien, hier passieren sehr viele Unfälle. Da kann man wirklich, wenn was passiert, ist das halt quasi meine Lebensversicherung. Also die Lebensversicherung, ich weiß nicht, wie oft du die schon gebraucht hast, ich noch nie, ich will es auch nie und nie hernehmen. Aber es ist halt einfach gut, wenn man die im Hintergrund hat. Und so sehe ich auch unsere Systeme ein bisschen. Ja, wenn jetzt 40 Jahre nichts passiert, super, aber wenn einmal was passiert und ich wäre schnell gefunden, dann hat sich das 1000-mal ausgezahlt.
Da kann man nur Ja sagen.
Genau, danke.
Gibt's nichts zu danken, Andreas. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Ich würde auch sagen, danke.
Ja, dann sage ich noch, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute mit meinem Gast Andreas Bruckmoser. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und die Turbinengeschichte wird mir in Erinnerung bleiben. Idee und Realisation Blackworks, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. An der Stelle nochmal ein Gruß ins Publikum. Ne? Vielen Dank, dass ihr einfach nicht reingequatscht habt. Fertig. So, Postproduktion der Folge Stefan für Media Winter. Grüße nach Berlin. Und danke fürs liebevolle Schneiden. Musik, Chill Carrier, A Whole New World. Und da kann ich nur sagen, A Whole New World war es nicht, aber ich fand es ganz, ganz spannend, dass wir uns nach ein bisschen mehr als einem Jahr nochmal getroffen haben, auch nochmal jemand anderes von Adresis hier kennenlernen durften, mit einem anderen Blick. Und ihr seid herzlich willkommen, dass wir diese wunderbare Serie einfach fortführen. Weil bei euch geht wirklich was.
Ich bin auch sehr gespannt und vielleicht sollten wir wirklich mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal reden, ob die Sachen, was ich heute gesagt habe, eingetroffen sind oder.
Wir reden nochmal über die Turbine.
Wo es dann hingeht, genau.
Danke, Dirk. Habt eine gute Zeit.
Danke dir, Dietmar. Ciao.